Ja, wir tauchen ein in einen Raum, der sich von anderen Räumen unterscheidet, denn hier werden Leben gerettet und Menschen in ihren schwierigsten Momenten beigestanden. Wir nehmen euch heute mit auf unsere Intensivstationen bei Helios.
Wie das Wort intensiv ja eigentlich schon sagt, da passiert ja auch Intensivpflege und das ist echt schon ein schönes Arbeiten.
Es ist sehr, sehr wichtig, dass man die Leute in eine möglichst harmonisch wirkende Atmosphäre bringt und Angehörige mit einbindet.
Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. In unserer heutigen Folge tauchen wir tief ein in eine Welt, in der Leben und Tod oft nah beieinander sind. Ja, wir tauchen ein in einen Raum, der sich von anderen Räumen unterscheidet, denn hier werden Leben gerettet und Menschen in ihren schwierigsten Momenten beigestanden. Und damit willkommen zu dieser ganz neuen Podcast-Folge. Wir nehmen euch heute mit auf unsere Intensivstationen bei Helios. Ja, zwei großartige Talkgäste habe ich mir dafür eingeladen. Marc Webers, leitender Oberarzt der Intensivstation im Helios Klinikum Niederberg in Fellbad, und Jack Nehm. Sie sind stellvertretende Stationsleitung der Intensivstation in der Helios St. Elisabeth Klinik Oberhausen. Ich freue mich sehr, dass Sie beide gekommen sind.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo, ich freue mich auch sehr. Dankeschön.
Ja, ich selbst war schon oft im Krankenhaus, aber tatsächlich noch nie auf einer Intensivstation. Und ich glaube, viele von uns kennen das auch eher so von Serien und Fotos. Nehmen Sie uns vielleicht mal direkt so ein bisschen bildlich mit. Wie sieht's dort aus? Wie hört sich's an auf Stationen?
Ja, ich kann da direkt mal starten. Man kann das gar nicht so pauschal sagen, weil das kann wirklich von A bis Z unterschiedlich sein. Von zum Beispiel der Lautstärke. Ist das gerade eine stressige Situation? Alarmieren die Alarme extrem viel, weil wir gerade einen Notfall haben. Es gibt aber auch stille Momente, wo einfach zurzeit alles wirklich routinemäßig abläuft. Man kann auch Ruhe genießen. Ja, so ein bisschen wie im Fernsehen schon, ne, dass man eine Zentralüberwachung hat. Man kriegt viele Alarme eigentlich übermittelt, was für einen viel erschreckend ist, gerade so als Angehöriger. Aber ja, da ist es halt auch wichtig, jemanden dementsprechend abzuholen. Mhm.
Ja, es gibt halt eine Fülle von Geräten, die unterschiedlich laute und teilweise auch wirklich durchdringende und ja eben auch den Sinn erzweckende Alarme abgeben, und gibt dann manchmal eine ziemlich heftige Geräuschkulisse, muss man sagen, ja natürlich. Und die Geräuschkulisse ist aus meiner Erfahrung meistens eh relativ hoch, natürlich, weil da auch viele Leute arbeiten natürlich, allein schon deswegen, und es kommt dann eben so ein bisschen auf die räumliche Größe an, aber es ist dann mit Kombination mit den verschiedenen Gerätealarmen manchmal sehr laut einfach, ja, und schwierig sich da zu konzentrieren.
Kann ich mir sehr gut vorstellen, und ja, Herr Nehm, Sie haben es gerade schon gut beschrieben, gerade für Angehörige wahrscheinlich eine total ungewohnte Situation, aber genau deshalb wollen wir auch heute mal drüber sprechen, um einfach mal so ein bisschen zu erklären, für was ist denn was da, ne? Und was ist eben für Sie total wichtig. Ja, auf einer Intensivstation zu arbeiten fordert natürlich auf mehreren Ebenen. Sie brauchen ein hohes Maß an Fachwissen und Engagement, aber natürlich auch entsprechende Empathie mit PatientInnen, aber eben auch mit Angehörigen. Wie genau läuft denn die Arbeit ab dort?
In der Regel gibt es einen relativ strukturierten Tagesablauf, von dem man aus ärztlicher Sicht zumindest, aus pflegerischer ist es eigentlich ebenso, dann regelmäßig abweicht, weil es eben da ständig zu Störungen kommt, zu Unterbrechungen, zu Priorisierung von anderen Dingen, die man sich vornimmt, sodass man im Prinzip, manche Leute planen gar nichts, sondern nur so grob Dinge, die man wichtigerweise wirklich auf jeden Fall machen muss, wie CT-Fahrten oder wie sonstige Dinge, Transport irgendwohin in den OP zum Beispiel, sowas kann man jetzt nicht, sag ich mal, verschieben oder einfach canceln, aber zwischendurch kommen bei den ganzen Routinen, die man vorhat, zum Beispiel morgens eben eine Runde durch die Zimmer zu gehen, die Patienten einmal systematisch zu untersuchen, mit denen zu sprechen, kommt regelmäßig und ständig irgendwas dazwischen, sodass man im Prinzip schlecht organisieren kann, ja, und dann eher improvisieren kann und muss auch.
Ja. Okay, ja. Wie nehmen Sie das wahr, Herr Nehm?
Ich nehme das total genauso wahr. Also gerade ich als Pflegekraft, wenn ich so meinen Dienst plane, habe ich auch eigentlich für mich erstmal eine feste Struktur im Kopf, die dann durch Improvisation definitiv wieder geordnet werden muss im Dienstverlauf. Ist auch mehr Organisationstalent gefragt als wirklich routiniertes Arbeiten in den meisten Fällen.
Und das brauchen Sie ja in Ihren Positionen sowieso beide, ne? Weil Sie haben ja eben beides, den Kontakt mit PatientInnen, mit Menschen, aber eben auch genau das strukturierte, organisatorische Kriegt man das gut unter einen Hut im Alltag oder sind Sie da manchmal schon auch gefordert zwischen diesen Positionen, in Anführungsstrichen, innerhalb Ihrer Funktion?
Ja, es ist jetzt schon mal so per se, dass man alle Mitarbeiter, die da arbeiten, ein relativ hohes Stresslevel haben. Das ist natürlich nicht durchgehend so, aber es ist schon im Frühdienst zumindest oder auch im, also während des Tages zumindest der Regelfall, dass man ein gewisses Stresslevel hat, eine gewisse Geräuschkulisse und eben auch Dinge, einen eng getakteten Plan mit der Patientenversorgung vorhat. Und dann eben muss man häufig eben abweichen und Dinge auch priorisieren dann und wirklich dann auch nach Kategorie dringlich, akut, weniger und kaum dringlich oder Wichtigkeit und Dringlichkeit auch zu unterscheiden dann, ja. Und das muss man dann ständig eigentlich machen und ja, das gibt gewisse Herausforderungen und das merkt man am Ende dann des Tages auch ganz deutlich.
Von der, vom Energielevel her.
Es gibt auch mal ruhigere Tage, aber das, ja genau, eben denn, wenn nichts mehr da ist oder man auch im negativen Bereich ist, ja.
Ja, genau. Wenn man jetzt eben speziell auf der Intensiv arbeitet, würden Sie sagen, Sie sind da auch geschult drauf vorbereitet worden, weil wir sprechen ja gerade über einen Bereich, der eben sehr fordernd ist. Wie haben Sie das empfunden in Ihrer Ausbildung?
Also darauf vorbereitet, ja und nein. Es gibt immer Situationen, mit denen man vielleicht auch überfordert ist und es wird teilweise so ein Notfallverhalten oder halt wieder eine andere Situation wird irgendwo schon Routine. Mhm. Na, also man ist nicht mehr so erschrocken, wenn irgendwas einen irgendwie schockiert, aber man lernt damit umzugehen.
Mhm. Ja. Also man lernt eben diesen kühlen Kopf zu bewahren und dann auch zu funktionieren, weil man natürlich eben das muss in dem Moment, ne? Sie arbeiten eng zusammen, um Ihre PatientInnen bestmöglich zu versorgen. Ja, deswegen geht's natürlich auch auf der Intensivstation nicht ohne Teamarbeit. Wer genau gehört denn so zu Ihrem Team und wie schaffen Sie es auch, dass ja eine gute Kommunikation und eben damit auch eine gute Zusammenarbeit gelingt?
Das Kernteam besteht in erster Linie schon mal, wie man sich schon denken kann, aus einer Ärztin, einem Arzt, einer pflegenden Person, einer Pflegerin, einem Pfleger. Mhm. Und dann gibt es eben ein erweitertes Spektrum noch an zusätzlichen Gewerken, die natürlich auch wichtig sind und fast genauso wichtig wie Physiotherapie, Krankengymnastik, Atemtherapie und dergleichen mehr. Und dann gibt es natürlich auch noch fachfremde, andere Kollegen, ärztliche zum Beispiel, die dann auch noch zu Rate gezogen werden. Aber das Kernteam ist Ärztin, Arzt, Pflegende. Erstmal.
Aber kann ich mir das jetzt so vorstellen, wenn wir mal bei einem Beispiel bleiben, dass eine Person, die eben in der Physiotherapie tätig ist, dann den ganzen Tag auf Intensiv verbringt oder kommt sie dann nur, wenn gerade irgendwie was Spezielles ist, wo sie eben Rat suchen?
Die Physiotherapie ist gehalten, jeden Tag stundenweise zumindest die Patienten allesamt einmal zu versorgen nach ihren Bedürfnissen und nach ihren Möglichkeiten. Ohne Physiotherapie kann man keine Intensivmedizin betreiben. Mhm. Also Physiotherapie ist auch in einer gewissen Phase der Behandlung, je nachdem wie schwer das ist, eben ein elementarer Bestandteil, die auch zum wirklich von der Priorität her wichtiger wird als andere Dinge. Mhm. Nicht für alle Patienten und nicht für sehr schwerkranke, beispielsweise intubierte, sedierte Patienten. Da ist es ja auch natürlich wichtig, dass man da bewegt, Patienten mobilisiert auch, so wie es geht. Aber wenn die in der Rekonvaleszenz Heilungsphase sind und es dann aufwärts geht, sage ich mal, und sie es dann auch können, dann ist es ultimativ wichtig, dass Physiotherapie die Menschen mobilisiert und auf die Beine wieder stellt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, klar. Wie nehmen Sie das wahr, Herr Nehm? Wie ist da die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Oberhausen?
Also bei uns kommen die auch täglich halt vorbei. Die bearbeiten alle Patienten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich sehe das auch, die sind extrem essentiell, weil die Mobilisation auch unter anderem das A und O ist halt, um den Patienten wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, dementsprechend sind die eigentlich auch nicht wegzudenken.
Sie haben ja eben am Anfang schon so ein bisschen beschrieben, wie es auf Intensiv aussieht. Aber jetzt unterscheidet ja nicht nur die Optik Ihrer Station von einer, ich sage jetzt mal, klassischen Pflegestation. Was ist dann noch anders?
Ja, zur Optik. Also wie Herr Nehm schon sagt, es ist überall unterschiedlich. Was alle wahrscheinlich gemeinsam haben, ist, dass es eben abwischbare Bereiche gibt, gut zugängliche Oberflächen sozusagen, ja, die man reinigen kann, das natürlich wichtig ist. Und eben zentrale Punkte für Lager und für Aufenthalt und Monitoring sozusagen, ja. Und dann natürlich gibt's auch Aufenthaltsorte oder Bereiche für das Personal, wenn die dann natürlich auch Pause machen müssen oder wenn man sich mal ausruhen muss oder kurz essen oder sowas, ist dann alles natürlich da gedacht, ja. Also es ist quasi wie ein kleines Hotel,
ja. Ja, aber das sind doch beide Ebenen und ich meine, das braucht man ja auch, weil ich glaube, es bringt gar nichts, einen Bereich, den man steril halten muss, mit Deko irgendwie zuzustellen und umgekehrt. Wir haben nämlich auch eine Folge dazu, da geht es um die sogenannte Healing Architecture, also sozusagen Licht und Raum und all das, was dazu beiträgt, damit man sich wohler fühlt und das hat ja immense Auswirkungen, sowohl auf die Mitarbeitenden eben auch als die PatientInnen, ne?
Ja, also diese Dinge, diese persönlichen Gegenstände, die sind natürlich erwünscht, wie Fotos oder Bilder von im Enkeln oder sowas, ne? Das wollen wir und das fördern wir auch. Und das ist unheimlich wichtig für die Genesung und für die Motivation auch, die manchen Leuten natürlich in einem gewissen Alter, die eine lange Zeit auf der Intensivstation liegen, irgendwo abhanden kommt, wenn man dann so ein bisschen die Hoffnung verliert, wenn es lange dauert einfach und die Fortschritte niedrig sind oder klein, ja, kleinschrittig. Und dann ist es sehr wichtig, dass man Angehörige mit einbezieht, die am besten jeden Tag kommen, verschiedene Leute auch und so viele wie möglich, natürlich vielleicht nicht gleichzeitig und in den Kernarbeitszeiten, aber bei uns beispielsweise sind die Besuche eigentlich jederzeit erlaubt. Ja. Mhm. Das ist natürlich nicht immer so ganz günstig für alle. Man muss die Personen manchmal rausschicken, wenn man natürlich dann eben Arbeit verrichten muss. Aber diese Dinge sind sehr, sehr wichtig. Natürlich Wohlfühl, Atmosphäre eben und die Geräuschkulisse, auch nächtliche Ruhe, auch im Hinblick auf eine, ja, so die psychische Genesung oder eine Prophylaxe von Delir-Erkrankungen, sagt man, ja, dass Leute vielfach verkennen, wo sie sind, was da los ist, in welchem Kontext oder auch denken, würden hier falsch behandelt oder nicht wissen, wo sie sind, glauben, sie werden vergiftet oder sowas, ja. Und in diesem Kontext ist das sehr, sehr wichtig, dass man die Leute in die Realität, in eine möglichst entspannte, harmonisch wirkende Atmosphäre bringt und die auch tageszeitlich orientiert und eben Angehörige mit einbindet. Und,
also da findet ganz viel auf diesen feinen Ebenen statt einfach, ne?
Ja, Leute, die eben da nicht intubiert und sediert sind, aber auch solche natürlich, da ist es wichtig, die wacher werden und die eben dann teilnehmen können am Umfeld, die muss man ja orientieren und mit wieder dem alten Umfeld, mit den bekannten Gesichtern in Kontakt bringen und das am besten jeden Tag und sie natürlich auch tageszeitlich orientieren mit Uhren und mit ja, Zeitungen oder Nachrichten, Fernsehen und so Dingen, ja.
Das verstehe.
Läuft da alles medial auch. Es gibt WLAN auch für alle, wenn die es können, natürlich bedienen können. Ja.
Wenn ich mir vorstelle, jemand Nahestehendes von mir, ja, muss auf die Intensivstation, würde mich das natürlich erstmal anspannen, weil ich eben nicht genau weiß, was kommt da auf mich zu. Jetzt haben Sie es gerade schon ganz schön angeschnitten, aber auch gern nochmal aus Ihrer Perspektive hernehmen. Was erwartet Angehörige denn dabei und wie ist auch Ihr Kontakt mit Angehörigen?
Ja, also man kriegt schon viel von Angehörigen mit, wenn es erstmal heißt, mein Angehöriger liegt auf einer Intensivstation, dass das mit sehr viel Angst verbunden ist. Teilweise aber auch unberechtigt, weil man muss davon ein bisschen abkommen, dass nicht nur Patienten da liegen, die sterbenskrank sind. Manchmal sind das auch einfach routinemäßige Überwachungen, die einfach postoperativ dort stattfinden, weil die einfach schon so stark vorerkrankt sind. Ja, dann nimmt alles routinemäßig seinen Lauf. Natürlich gibt's auch die schlimmen Fälle, die dann weiterhin Komplikationen entwickeln. Das sind aber auch manchmal kleine Komplikationen, können auch schwerwiegende Komplikationen sein. Das muss man dann halt wirklich den Angehörigen nahebringen, dass die auch die Ängste verlieren und auch einfach ein Vertrauen zu dem Team eigentlich aufbauen, damit die sich auch wohl geborgen fühlen. Ja.
Da höre ich jetzt gerade raus, wenn Sie sagen, weil genau das ist ja eben die Angst und vielleicht auch ein Mythos, dieses, okay, auf die Intensivstation kommen nur die schwersten Fälle und da ist man kurz vorm Sterben. Es ist ja eben nicht so, Sie haben es eben gut erklärt. Aber würden Sie schon sagen, dass es dann immer lebensbedrohliche Zustände sind?
Nicht unbedingt. Man, wie das Wort intensiv ja eigentlich schon sagt, da passiert ja auch Intensivpflege. Und eine Intensivpflege heißt ja nicht unbedingt, dass jemand sterbenskrank ist. Ne, es kann ja auch einfach nur Intensivmedizin zum Beispiel sein, die intensiv überwacht werden muss. Ne, es gibt halt bestimmte Therapien, da muss man halt auf bestimmte Sachen drauf achten, die auf so einer peripheren Station im Setting gar nicht möglich sind. Ne, dementsprechend ist einfach die Intensivstation eigentlich nur ein Ort, wo man wirklich ein intensiveres Verhältnis zum Patienten halten muss, um den eigentlich wieder auf Vordermann zu bringen.
Ah, das finde ich ist sehr, sehr gut beschrieben, ja. Gibt es denn trotzdem gewisse OPs, wenn wir eben über schwierige Eingriffe sprechen, wo man immer auf die Intensivstation kommt oder kann man das so pauschal auch nicht sagen?
Also pauschal kann man das eigentlich nicht sagen. Es ist jetzt schon so, dass große OPs, die mit viel Blutung, Flüssigkeitsverschiebung oder eben große umfangreiche Eingriffe, die großen Bereiche des Körpers betreffen oder eben an bestimmten Organen, von zentralen Organen wie dem Herzen, stattfinden oder eben vorgenommen werden, dass solche Eingriffe auch mehr Risiken bergen als andere Eingriffe, die kleiner sind, ja. Es gibt immer Risiken nach einer jeden OP, die dann eben nach Lage der und Organ der Operation eben ein erhöhtes Blutungsrisiko beispielsweise haben. Und da sind eben besonders zu nennen so herzchirurgische Eingriffe oder Eingriffe an den großen Gefäßen in der Gefäßchirurgie. Solche Patienten kommen fast regelhaft auf Intensivstationen, herzchirurgische Patienten eigentlich immer. Das ist der Standard, das ist überall so.
Ist ja dann auch unser wichtigstes Organ.
Ja, es ist so, ja, das zentrale Organ. Und ja, da passiert auch dann am meisten an Komplikationen. Und da ist eben sehr wichtig, das zu überwachen und eben zu antizipieren, eben zu wissen auch für die Pflegenden und für die Ärzte, was da kommen kann, um das dann rechtzeitig zu sehen und dann zu verhindern oder eben zu therapieren. Andere Eingriffe, die eben aus anderen Fachgebieten gehören natürlich auch dazu, wo große Eingriffe vorgenommen werden. Zum Beispiel auch große Baucheingriffe gehören dazu oder auch Thorax-Eingriffe an der Lunge. Dann können es auch Faktoren eben einen Intensivaufenthalt wahrscheinlich machen oder begünstigen, die allein beim Patienten oder bei der Patientin liegen, wo die OP vielleicht gar nicht so groß war, wo aber so viele Vorerkrankungen vorliegen. Oder ein hoher Pflegeaufwand, dass eben solche Menschen dann eben auch auf der Intensivstation liegen, die man dann dort eben dauerhaft wirklich kontinuierlich visuell und per Monitoring eben überwachen kann, bis das die Gefahr weitestgehend gebannt ist nach ein paar Tagen.
Genau. Und ist das auch das ausschlaggebende Kriterium? Weil bei all dem, was Sie gerade beschreiben, frage ich mich, kann man ein, zwei Beispiele nennen, um das zeitlich mal einzuordnen? Weil Sie hatten gesagt, dass eben auch Menschen teilweise sehr lange da verbringen. Was heißt lange?
Also die Zeiten oder die Perioden, in denen Patienten dort liegen, sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wie der Herr Nehm schon sagte, gibt es so Überwachungspatienten mit niedrigem Risiko, die im Prinzip routinemäßig eine Nacht auf einer Wachstation sozusagen liegen. Es ist keine richtige Intensivstation, da ist eben auch die Überwachung da. Man sieht permanent die Daten, die Patienten biometrisch oder die Biodaten am Monitor und kann auch visuell sofort und eben vor Ort sofort eben intervenieren. Mhm. Aber muss meistens da nichts machen, sondern schaut nur, dass keine Komplikationen entstehen. Am nächsten Morgen geht es auf die Normalstation. Und dann gibt es am anderen Ende der Skala eben Eingriffe aus der Gefäß- oder Herzchirurgie oder auch mal aus der Neurochirurgie oder Thoraxchirurgie, die eben großdimensioniert sind, wo Komplikationen entstehen, die man sich nicht wünscht natürlich, aber die eigentlich unvermeidbar immer wieder mal leider passieren. Das ist so. Darüber werden auch Patienten und Angehörige aufgeklärt, die teilweise einen sehr, sehr langen Aufenthalt dann eben bewirken. Ich habe eine Patientin noch im Kopf, die stammt aus der herzchirurgischen, aus meiner herzchirurgischen Zeit. Dort war eine 30-jährige Patientin, die war über 3 Monate bei uns. Und es gibt auch Verläufe, die noch länger sind. Und teilweise ja im Bereich von mehreren Monaten, das gibt es schon. Ja.
Okay.
Ja.
Wie viel Platz haben Sie denn auf der Intensivstation? Wie viele Betten sind da?
Also es gibt unterschiedliche. Bei uns jetzt in Oberhausen, da haben wir um die 9 Betten. Es gibt aber natürlich auch schon große Intensivstationen, die haben nur 20 bis 30 Betten Intensivstation.
Und wie ist das? Also kann ich mir das so vorstellen, ergibt sich das immer und die Fluktuation passiert von selbst, im Sinne von, es ist klar, dass irgendwie 2, 3 PatientInnen in den nächsten Tagen auf die klassische Pflegestation kommen und deshalb wird ein Bett frei. Haben Sie da noch nie Kapazitätsprobleme gehabt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, in allen Krankenhäusern mittlerweile haben die immer wieder Kapazitätsprobleme. Gerade zur Corona-Zeit, die ja jetzt so langsam Gott sei Dank vorbei ist, da gab es ja auch immer wieder Anfragen von ganz weit weg, ob wir noch Kapazität haben. Ja, von den Patienten selbst ist es immer unterschiedlich. Manche liegen 2, 3 Tage da, manche vielleicht auch nur über eine Nacht. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt auch halt diese Langlieger, die dann 3, 4 Monate in einem Bett verweilen und dementsprechend aber auch die Pflege brauchen.
Mhm, ja, klar. Sie hatten es vorhin schon ein paar Mal erzählt. Sie haben natürlich viel Kontakt mit Angehörigen. Herr Webers, Sie hatten das eben so schön gesagt, dass es auf der einen Seite sehr wichtig ist, weil die natürlich ihren Menschen, die auf Intensiv liegen, gut tun, weil sie den Heilungsprozess unterstützen. Ich kann mir aber auch vorstellen, gerade eben in Ihrem Kontakt, Herr Nehm, in der Pflege, dass es da auch mal so die ein oder andere Herausforderung gibt, oder?
Definitiv. Also wenn ich jetzt ganz offen bin, muss ich sagen, Angehörigen sind Segen und Fluch zugleich. Ich sag mal, es gibt die einen Angehörigen, die sich um den Patienten kümmern, die auch adäquat jemanden beistehen. Es gibt aber auch die Angehörigen, die uns beziehungsweise den Heilungsprozess vom Patienten teilweise behindern. Mhm. Das ist dann in dem Sinne stark so, dass sie ständig Fragen stellen, alles kommentieren, obwohl man eigentlich merkt, dass denen sämtliches Verständnis dafür fehlt. Ne, auch dafür muss man dann irgendwie ein Ohr haben und vielleicht auch starke Nerven. Da ist immer wieder starke Aufklärung gefragt. Und das fruchtet ganz oft dann dementsprechend nicht. Und das kann einen auch selbst in seiner Arbeit sehr frustrieren.
Das glaube ich, weil Sie natürlich eh schon mit vielen brenzligen Situationen konfrontiert sind und Ihnen logischerweise, Sie haben es gerade gesagt, das Wohl aller PatientInnen am Herz liegt. Ich glaube aber, wenn ich das jetzt mal so dilettantisch beantworten darf, dass natürlich da oft Angst dahinter steckt, dass man es nicht einordnen kann, dass man sich sorgt und auch diese Machtlosigkeit kann ich mir vorstellen. Man ist halt hilflos, man möchte auch unterstützen und wenn ich Sie richtig verstanden habe, wünschen Sie sich ein Stück weit einfach auch mehr Vertrauen, dass Sie Ihren Job machen und dass Sie ihn gut machen.
Definitiv. Was man auch halt merkt, ist, dass sie auch trotzdem sie gut aufgeklärt sind, ein ganz paradoxes Feld zur Medizin haben. Ganz oft ist Thema, ich sag jetzt mal salopp, Wunderheilung, dass man jeden wieder komplett gesund heilen kann, obwohl irgendwo auch halt ein chronischer Prozess schon stattgefunden hat und man auch nur einen Teil verbessern kann und gewissen Grad halt immer schlecht bleiben wird. Mhm. Ne? Dafür haben sie auch ganz wenig Verständnis.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Ja, alle Patienten oder besonders auch die Angehörigen von Patienten, die sich nicht äußern können. Ne? Das ist ganz oft so. Es geht eigentlich nur um den Willen dieser Person, ja, was die möchte letztendlich. Ja. Aber die Angehörigen möchten auch viele Dinge und die möchten immer gerne ihre Angehörigen wieder zurückbekommen. Und das muss ich mal klar sagen, wir sind keine Wunscherfüller. Ja. Wir können solchen Wünschen natürlich nicht immer stattgeben, weil wir das einfach gar nicht selber beeinflussen können, wie auch, ja. Dass es manchmal dazu kommt, fragen, wollen Sie weiterleben? Möchten Sie, dass wir das alles noch tun? Und da muss man ganz klar sagen, dass selbst wenn alle das wollen, man doch eben, wie Herr Nehmen gerade schon sagt, an seine medizinisch-biologischen Grenzen stößt und eben nicht jeden Wunsch erfüllen kann. Und wo wir manchmal dann auch widersprechen müssen und sagen, leider können wir ohne jetzt massive Qual und Schmerzen zuzufügen, diesen Wunsch wahrscheinlich nicht erfüllen, weil ihr Angehöriger sterben wird, komme was wolle. Und wir sind dann erleichtert, wenn er nicht mit massiven Qualen und Schmerzen stirbt, sondern das, was er sowieso, diesen Weg, den er sowieso beschreitet, dann möglichst friedvoll und schmerzfrei noch erlebt. Das ist dann auch irgendwie ein Anliegen für uns, ja, dass wir das erfüllen können, weil mehr können wir nicht mehr tun.
Mm. Ja, also mich berührt das sehr, was Sie beide erzählen und ich habe absoluten Respekt vor Ihnen, weil ich könnte das nicht, mir würde das definitiv zu nahe gehen. Warum schlägt denn Ihr Herz dafür? Warum ist es die Intensivmedizin?
Ja, gut, also es ist ein sehr interessantes, großes, weit umfassendes Gebiet, was wirklich auch ethisch und emotional sehr interessant ist einfach, ja. Und dass es da um Leben und Tod geht, das birgt schon mal per se sehr viel Motivation und Ehrgeizpotenzial und große Herausforderungen eben auch. Das mit einem Team eben täglich irgendwie so ein bisschen anders immer mit neuen Erfahrungen zu durchlaufen, ist eben wirklich ein sehr interessantes und schönes Arbeitsumfeld.
Mhm. Herr Nehmen, was sind so die Momente, die Sie ja im Alltag besonders berühren?
Ja, also ich sag mal, das liegt am Job selbst. Sie hatten ja eigentlich gerade gefragt, was wir so an der Intensivmedizin schön finden. Ich bin ja jetzt von der Pflege, deswegen für mich, ich betreibe in meiner Arbeit Intensivpflege. Das ist das, weswegen ich sie auch so gerne mache, weil egal, in was für ein Status der Patient ist, ob da jetzt ein palliatives Ziel ist oder doch ein kuratives Ziel, dass er wieder auf die Beine kommen soll mit Intensivmedizin, ich kann alle pflegen. Na, ich kann den Palliativ pflegen oder halt auch wirklich intensiv medizinisch auch mitbetreuen. Und dementsprechend ist das auch einfach so weit gefächert, gerade auf einer Intensivstation als Pflegekraft. Und deswegen kann ich auch nur raten, dass viele wirklich in die Intensivpflege gehen sollten, weil das ist echt schon ein schönes Arbeiten, gerade mit der Nähe, die man am Patienten auch selbst ausarbeiten kann.
Mm, das passt direkt noch zu meiner Folgefrage, weil wir natürlich auch nicht immer nur versuchen, mit Fokus auf Erkrankung und Gesundheit hier zu beleuchten, sondern auch im Hinblick auf Aus- und Weiterbildung. Wer kann denn auf der Intensivstation arbeiten? Also wie kommt man da hin?
Also es gibt ja die ganz normale Pflegefachmann, Pflegefachfrau, heißt es ja mittlerweile Ausbildung. Und schon allein mit dieser Ausbildung, die geht 3 Jahre, kann man danach auf einer Intensivstation arbeiten. Mhm. Die Intensivstation selbst wird mittlerweile eigentlich in gerade großen Kliniken auch immer wieder mit Hilfsprogrammen unterstützt, dass man da auch gut eingearbeitet wird. Man kriegt generell auch, wie man intensiv arbeitet, auch eine intensive Einarbeitung, weil man wirklich auch ein gewisses Maß sicherstellen muss, dass halt adäquat gearbeitet wird, auch im intensivmedizinischen Aspekt. Ja.
Okay. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass wir es sehr, sehr gut beleuchtet haben von allen Seiten. Ich hoffe sehr natürlich, dass wir damit auch ja in Zukunft den ein oder die andere Kollegin gewinnen können. Vielen, vielen Dank für diese ja sehr persönlichen Einblicke, aber auch die fachlichen Einblicke. War für mich ein sehr schönes Gespräch und ein spannendes Thema. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns wie immer gerne oder meldet euch persönlich. Und herzlichen Dank auch, dass Sie beide heute meine Gäste waren. Jack Nehm, stellvertretende Stationsleitung, und Marc Webers, leitender Oberarzt auf der Intensivstation, jeweils aus Velbert und Oberhausen. Dankeschön.
Danke, Wiedersehen.
In der nächsten Episode tauchen wir in die faszinierende Welt der künstlichen Gelenke ein. Wir wollen darüber sprechen, ja, wie wir durch die Endoprothetik wieder mehr Lebensqualität für Menschen erzielen können. Und weil wir schon mal eine Folge zu Knieimplantaten hatten, wird unser Fokus diesmal eben die Hüfte sein. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Passt auf euch auf und bis ganz bald. Das war Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.